SRF 2 Kultur. Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Sven Regener und seinem neuen Roman Magical Mystery oder Die Rückkehr des Carl Schmitt. Am Mikrofon ist Michael Luisier. Sven Regener kennt man seit gut 20 Jahren als Musiker. Er ist Sänger, Texter und Trompeter der Band Element of Crime und man kennt ihn seit gut 10 Jahren als Schriftsteller. Er ist der Autor der erfolgreichen Lehmann-Trilogie, also der Romane Herr Lehmann, Neue Vers Süd und Der kleine Bruder. Im neuesten Roman, Magical Mystery oder Die Rückkehr des Carl Schmitt, geht es um einen ehemaligen Künstler, eben um Carl Schmitt. Der kommt bereits in den Lehmann-Büchern vor. Er ist Frank Lehmanns bester Freund, führt ihn in Berlin ein, er leidet aber einen Nervenzusammenbruch und wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das übrigens genau am 9. November 1989, am Tag des Mauerfalls. Jetzt, 5 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, taucht er wieder auf. Zuerst in Altona, in einer betreuten Wohngemeinschaft, später in einem Bus, als Fahrer einer Gruppe von Berliner Ravern, auf einer Tour durch Deutschland mit dem Ziel, das Ding mit der Liebe in die Welt hineinzutragen. Magical Mystery eben. Ich habe neulich Gelegenheit gehabt, Sven Regener zu treffen und mit ihm ein Gespräch über das neue Buch zu führen. Dieses Gespräch hören Sie nun zusammen mit einigen Ausschnitten aus dem Text. Und anfangen möchte ich mit der Frage, warum Sven Regener ein ganzes Buch über eine Figur wie Carl Schmitt schreibt.
Bei mir kommen, glaube ich, die Ideen für Romane kommen bei mir eigentlich über die Figuren. Ich habe eine Figur, die mich interessiert, über die denke ich viel nach und dann kommt eine Idee, was mit dem passiert, wie es weitergeht. Und das lag hier relativ nahe, glaube ich, weil das ja so unglücklich und unzufrieden ist und unzufriedenstellend ist, wenn er da am Ende von Herr Lehmann in die Klapsmühle kommt. Nicht gerade in dem Moment, an dem Tag eigentlich, an dem die Mauer aufgeht. Und da fragt man sich natürlich auch selber, als jemand, der so einen geschaffen hat, was wird aus dem? Nicht? Also wie geht das denn wohl da weiter? Ich finde das unbefriedigend zu denken, das Leben ist dann vorbei, ist zu Ende, da bleibt er irgendwie in irgendwelchen Einrichtungen und das war's. Oder selbst wenn es eben so sein sollte, ist es doch trotzdem interessant und auch wertvoll, darüber nachzudenken bei so einer Person, wie das verläuft für so jemanden und wie er selber das vor allen Dingen sieht. Die Kränkung, die daran liegt, dass man seiner eigenen Seele nicht mehr Herr ist, ja, dass man das irgendwie deutlich machen kann, das fand ich sehr reizvoll.
Ist er Ihnen näher als Frank Lehmann? Ich frage deswegen, weil Sie ja eben hier in Ich-Form schreiben und bei Frank Lehmann ist es immer eher Form gewesen.
Ja, wobei ich vielleicht wahrscheinlich am Ende bei Frank Lehmann mehr von Frank Lehmanns Gedanken preisgebe, als wir hier erfahren bei Carl Schmitt. Denn da er das mit eigenen Worten erzählt, ist auch klar, dass er uns auch vieles verschweigt. Er erzählt sehr lakonisch und auf eine Weise, dass er also sehr wenig von seinen Gefühlen und dem, was er denkt, wirklich preisgibt. Was auch sicher damit zu tun hat, dass er da in der Lage ist, in der er eigentlich genau dieser Sache entkommen wollte, dass er dauernd darüber reden soll, in Therapien und in Wohngemeinschaftsplänen, Plenatar oder was auch immer, ja, er darüber reden soll, dass er, was er da gerade denkt, was er gerade gemacht hat, wie er das sieht, was er fühlt und so, das will er alles nicht. Und insofern ist er relativ lakonisch und es wirkt ein bisschen gefühlskalt, die ganze Sache, während bei Frank Lehmann sehr viel erfährt, was er denkt, also die ganzen längeren, langen Gedankenspiele bei ihm, das ganze Durchdenken der Dinge spielt eine große Rolle. Die sind mir beide recht nahe. Ich glaube, beide haben sicher auch viel von mir in sich. Also das glaube ich schon. Aber ich identifiziere mich nicht so weit, dass ich sagen würde, ich erzähle dir von mir. Das kann man nicht sagen. Das hätte mich auch nicht interessiert, weil ich mich da gar nicht so wichtig nehme, sondern ich denke, dass es eigentlich interessanter ist, mit so jemandem mitzuleiden, auch als Leser, ja. Man will ja nicht nur über sich selbst lesen, man will ja was lesen über das Leben der anderen, also was wie die anderen das machen, wie die anderen damit umgehen. Und sich dann überlegen, wie man das selber tun würde. Das also auch vergleichen. Das ist war für mich das Entscheidende, dass man hier jemanden hat, der eine sehr eigene Art hat, mit den Dingen und Problemen umzugehen und der vor allem eben auch einen Sprung in der Schüssel hat, den er nie wieder richtig kitten kann. Man kann das zusammenkleben, aber es ist nie wieder dieselbe glatte Oberfläche einer Schüssel. Und das, so muss man sich das vorstellen, deshalb ist dieses Bild, habe ich immer gut gefunden, Sprung in der Schüssel. Nicht? Und der das auch weiß. Und der davon gekränkt ist, der nämlich früher einer war, der eigentlich immer alles im Griff hatte und unglaublich direkte und aber eben auch dieses sprachgewaltige Ding.
Kapitel 1, La Romantica. Ich sah Raimund Schulte lange, bevor er mich sah. Ich hatte gerade Paranoia und die Tür fest im Blick, weil Werner nicht wollte, dass wir ins Eiskaffee gingen und ich hatte die Pillen abgesetzt und Angst davor, dass Werner beim nächsten Plenum aus einem Eisbecher Monteverdi ein großes Ding machen würde, da hätte ich kaum für mich garantieren können ohne Pillen. Aber Werner kam nicht und auch nicht Klaus Dieter, der mich sofort aus Angst davor, von mir an Werner verpetzt zu werden, an Werner verpetzt hätte, der arme Willi. Stattdessen kam Raimund Schulte rein und sah sich um wie einer, dem der Laden gehört. Daran erkannte ich ihn sofort, obwohl er eine Vollglatze hatte, statt der nach hinten gekämmten Kokserfrisur, die bis Ende der 80er Jahre sein ganzer Stolz gewesen war. Damals hatte ich ihn aus den Augen verloren, so will ich das jetzt mal nennen, und jetzt war es Mitte der 90er und ich saß in Hamburg-Altona im Eiscafé La Romantica mit einem Eisbecher Monteverdi, ohne Eierlikör und ohne Maraschino-Kirschen und war paranoiamäßig so sehr auf entweder Werner oder Klaus Dieter gepolt, dass ich, als ich Raimund Schulte sah, gar nicht erst auf die Idee kam, mich hinter dem Eisbecher zu verstecken, wie ich es bei Werner oder Klaus Dieter sofort getan hätte. Im Gegenteil, ich glotzte ihn unverhohlen an, und dann sah er mich und kam zu mir rüber. »Charlie, bist du das?« Ich hatte den Namen Charlie seit Jahren nicht mehr gehört und war auf eine Begegnung mit Raimund Schulte auch sonst nicht vorbereitet, und ich hätte gerne Nein gesagt, aber ich kriegte so schnell kein Wort raus. »Charlie, Charlie, Schmidt. Schmidt, klar, Charlie Schmidt, ich bin nicht so gut mit Nachnamen, aber das weißt du ja, Charlie.« Er sah sich wieder im Laden um und trommelte dabei mit den Fingern auf die Stehtischplatte, an der ich auf meinem Hocker hockte, mit dem Eisbecher Monteverdi und dem langen Löffel und der Zigarette, an der ich schon einige Zeit zu ziehen vergessen hatte. »Was machst du denn in Hamburg? Ich dachte, sie hätten dich damals nach Bielefeld gebracht«, sagte er schließlich. »Wer hat das denn gesagt? Wurde so geredet, weil du daherkommst? Oder deine Eltern da wohnen oder was?« »Meine Mutter wohnt in Hamburg.« »Ach so, logisch. Kommen die ja eigentlich auch an den Tisch und bringen einem was?« »Ja, aber du musst am Tresen bestellen.« »Ach so.« Er ging weg und ich bekam etwas Bedenkzeit. Und die hatte ich auch bitter nötig, denn ich war nicht vorbereitet. Und Vorbereitung war alles. Da hatte Werner recht. Das war einer von Werners Überlebenstipps. Vorbereitet sein ist alles. Das kam bei ihm noch vor. Nur dahin gehen, wo ihr es im Griff habt. Und einmal ist jedes Mal, nur keinmal ist keinmal. Und was er sonst noch so an Altonaer Drogen-WG-Bauernregeln auf der Pfanne hatte.
Jetzt setzen Sie diese Figur in die Raver-Szene. Was reizt Sie daran?
Naja, einmal ist es seine Geschichte. Ich habe es damals bei Herr Lehmann eigentlich mehr so als Kolorit mit eingebaut, dass halt Karl Schmidt einer ist, der immer diese Kassetten reinsteckt. Also bei der Arbeit in der Kneipe, die wirklich mit Techno und generell elektronischer Musik überhaupt nichts zu tun hat. Also eine Kneipe in der Wiener Straße, diese Art, wie dieses Café Einfall, da würde man normalerweise, was weiß ich, Fat Gadget spielen oder so, den üblichen Düsterkram oder eben so, oder so Rock'n'Roll-Zeug. Er spielt aber immer diese Bum-Bum-Musik, wie er selber sagt. Er hat also offensichtlich damit zu tun. Und insofern war es natürlich auch viel interessanter, genau das passieren zu lassen, weil erstmal der denkbar gefährlichste Weg ist, den man beschreiten kann. Es ist ja auf eine Weise ein Abenteuerroman. Also er begibt sich in Gefahr und könnte darin umkommen. Ja, und aber er hat auch was zu gewinnen dabei. Also das ist eigentlich eine klassische Abenteuerroman-Geschichte. Indiana Jones, bloß anders. Und zugleich ist es auch so, dass natürlich es ihm auch leichter macht, dass er es damit Raven zu tun hat, weil die so eine gewisse Grundkälte mitbringen. Das ist eine einerseits sehr liebevolle Weise, wie diese Leute mit ihrer Kunst umgehen, mit sich selber untereinander und so, gleichzeitig aber auch sehr trashig und mit so einer gewissen Grunddistanz. Das ist das Besondere an dieser Szene auch, also dass sie sozusagen so ambivalent ist. Sie lässt alles zu. Also Nähe in der Ferne und diese Art von Gruppe, die ja auch nicht die eine lose Gruppe ist. Es ist keine, nicht wie so eine Band, die auf Tournee geht, wo die Leute das schon seit Jahren machen und wo jede Verhaltensweise schon tausendmal erprobt ist und so weiter. Da haben wir es hier mit lauter relativ jungen Leuten zu tun, die auch in dieser Zusammensetzung noch nie zusammen auf Tournee waren. Das heißt, sie lassen es einfach ordentlich krachen und gleichzeitig natürlich auch total lustig, sich anzugucken, wie Raver ernsthaft versuchen, sowas wie eine Tournee durchzuziehen. Und dieser Umgang mit so kulturellen Mitteln wie so einer psychedelischen Busreise sozusagen, was ja auf Ken Kesey zurückgeht und eben die Beatles mit dieses ja auch nur versucht, das war ja auch aus zweiter Hand schon Magical Mystery Tour oder eben eigentlich war Ken Kesey schon aus zweiter Hand der Magic Bus damals hier die Mary Pranksters und so weiter, weil sie, das war ja eigentlich auch schon wieder Aufguss von der Geschichte in den 50ern von diesen Beatnik Geschichten, wo sie halt durch Amerika kajolten irgendwie. Also da sage ich wundert, das ewig gleiche Ding des Suchens sozusagen, sich auf so eine Suche zu begeben, ja, die Dritter der Tafelrunde, sie reiten aus auf der Suche nach Abenteuer. Das alles steckt da ja drin, diese ganze romantische Vorstellung auch. Und dass sie natürlich auch von Raven einfach so angenommen wird, einfach so sagen, wir machen das jetzt auch mal. Das fand ich auch immer so toll bei den Raven, dass sie so diese Leichtigkeit haben. Im Umgang mit kulturellen Zeichen, Signalen, Traditionen, alles wurscht, ja. Das finde ich eigentlich ganz toll. Das ist oft so bei Dingen, die ganz neu entstehen. Beim Punk war es ja auch ein bisschen so. Als der Punk losging, war ja auch eigentlich alles egal. Ich meine, wir gingen auf die Bühnen und spielten irgendeinen Kram und die Leute hassten das und das fanden wir erst recht toll oder so. Ja, wenn wir in den Bierdosen flogen und so, dann waren wir richtig stolz. Und das ist, finde ich, einfach, das gehört dazu. Das macht mir Spaß. Und das war in der Zeit eben Rave. Und gleichzeitig, das ist der dritte Grund, glaube ich, warum es gut ist, das mit Raven zu machen. ist das ja in der Zeit nirgendwo sonst. Dieser Effekt war, dass plötzlich Leute von jetzt auf gleich ja so reich wurden und völlig unerwartet. Also nicht wie jetzt Musiker, die Songs schreiben und die haben dann mal einen Hit, damit könnte man rechnen, aber dass dieses ganze Ding, dieses ganze Phänomen Techno ja quasi über Nacht ja zu so einem Riesending wurde. Und Leute, die eben noch irgendwo zu Hause eine, was weiß ich, 606 oder so irgendwelche Beats zusammenschrauben, sind plötzlich Weltstars, ja. Und mit allem, was dazugehört, erst behaupten sie noch keine Stars, keine Gesichter, keine Hits, keine Lieder, ja. Und plötzlich machen sie Somewhere Over the Rainbow und Tränen lügen nicht, ja. Und das, diese ganze Wahnsinn, dieser kulturindustrielle Wahnsinn, der auch damit zusammenhängt, der macht ja auch Spaß. Und das war einfach sehr reizvoll, ja?
Kapitel 13. Ferdis Erzählung. »Du kannst dir das nicht vorstellen«, sagte Ferdi und hob dazu den Löffel. Plötzlich riss der Himmel auf und es regnete Geld. »Muss toll sein«, sagte ich. Die Suppe war schwierig zu essen, die Nudeln lang und dick und die Löffel aus Porzellan, sie rutschten dauernd ab. »Toll? Auf jeden Fall. Aber auch beängstigend, Charlie. Du musst für die Nudeln die Stäbchen nehmen. Jedenfalls hatten wir Beta-Boy. Eben konnte noch keiner was damit anfangen, vor allem die Journalisten nicht. Acid House, Detroit, keiner blickte durch. Alle schrieben Techno mit 3K und was weiß ich was. Und dann hatten wir Beta-Boy«, und plötzlich ging das durch die Decke. Wann war das? Das war, nachdem ich in die Klapse kam, sagte ich. Der Mauerfall kam ja noch dazu. Das war ja überhaupt der Hammer. Plötzlich machen die da neben uns eine ganz neue Stadt auf. Und überall die leeren Gebäude. Du glaubst ja nicht, dass wir damit Partys verdient haben. Da sind wir ein Verein. Später haben wir die für praktisch nichts gemietet. Den neuen Bum-Bum haben wir auf 10 Jahre gepachtet. Das ist wie geschenkt, Charlie. Weißt du noch, der alte Bum-Bum, wie wir da mit der Miete zu kämpfen hatten? Nein, war aber so. Jedenfalls Beta-Boy, also Hartmut, das Beta-Lein. Weißt du noch, der kleine Spacken, der immer genervt hat? Ja, der hat wirklich beschissene Musik gemacht. Ja, jedenfalls war das Ende von Faceless Techno und dem ganzen Quatsch. Beta Boy war der erste richtige Hit und der war bei uns. Du meinst Alpha Beta Gamma? Ja, das war der Hit. Alpha Beta Gamma, alter Schwede. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und weißt du, warum das der erste Techno-Hit war? Nein, warum? Keine Ahnung, das weiß keiner. Vielleicht wegen dem Einzähler. Welcher Einzähler? Plötzlich dieser Hit und dann wussten alle Bescheid. Du weißt doch, was ich meine. Überall die Artikel über Techno, das neue Ding, aber auch Trance, House, Acid, Deep House, Detroit. Jeden Tag gab es 3 neue Richtungen und Bezeichnungen und kein Arsch blickte durch. Und jeder hatte Angst, irgendwas zu sagen und alles immer so faceless Techno und es gibt keine Stars und so. Du schweifst ab, Ferdi. Jetzt will ich wissen, was mit Beta Boy los war. Wieso Beta Boy? Warum Beta Boy der erste Hit war? Ach so, das weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, wir kamen mit Beta Boy um die Ecke, das war kurz nachdem du weg warst und keiner blickte durch. Was ist denn nun dieses neue Ding, Techno? Darf ich da Techno zu sagen oder bin ich dann uncool, weil es eigentlich House ist oder was? Und dann Trance, das ist doch auch Techno, das traue ich mich gar nicht im Radio zu spielen. Ich schreibe das mal lieber mit 3K, Techno, weil mir irgendeiner gesagt hat, dass man Beta Boy, sagte ich. Beta Boy Ferdi. Ach so, jedenfalls kommt dann Beta Boy bei uns mit Alpha, Beta, Gamma raus und gleich am Anfang, bevor es losgeht, ruft er doch auf dem Track Alpha, Beta, Gamma, Techno. Und dann geht's los mit Bum, Bum. Verstehst du, Charlie? Wir sollten uns mal 2 Espressos bestellen, finde ich. Ferdi blickte sich suchend um und hob dabei 2 gespreizte Finger wie der abdankende Richard Nixon. Wieso bestellst du 2 Espressos, wenn du noch nicht einmal die Suppe aufgegessen hast? Die dauern hier immer so lange, das ist jeden Tag dasselbe, sagte Ferdi mit vollem Mund. Und dann kommt ausgerechnet Beta Boy und ruft Alpha, Beta, Gamma, Techno. Und ausgerechnet das wird dann der erste Radio-Techno-Hit und der erste richtige Techno-Hit überhaupt. Tu dir das mal rein. Alpha, Beta, Gamma, Techno. Ich meine, so ein Stumpfsinn. Und das war unser erster Hit, das ist doch super. Ferdi legte den Löffel weg und ich auch. Und in diesem Moment kam auch der Mann mit den Espressos.
Was ist Ihr Bezug dazu? Sie sind Rockmusiker. Erwarte ich nicht unbedingt, dass Sie groß in der Bumbo-Musik dabei gewesen sind damals.
Also einmal sind wir alle Musiker. Das heißt, man muss nicht, wenn man Rockmusik macht, sagen, das ist alles doof oder so. Und ich kannte auch viele schon von früher. Weil mit manchen habe ich früher auch zusammen Musik gemacht. Wir haben ja auch in Bands gespielt und so in Anfang der 80er und sind irgendwann eigentlich mehr in Dance gegangen. Dann als DJs gearbeitet, Musik im Dschungel oder sonst wo, linientreu und so. Und dann irgendwann natürlich auch darüber und dass sie zu den Pionieren gehörten sozusagen, von Anfang an die Sache mitgeprägt haben. Da gab es einige. Und auch wenn man sie lange nicht gesehen hat, man kannte die Leute, aber man hat ein Gefühl dafür. Aber richtig kennengelernt habe ich viele Akteure eigentlich erst durch meine Frau. Charlotte Goldermann, die hat das Ladomat-Label gemacht, Ladomat 2000 in Hamburg. Und als ich sie kennenlernte, bin ich mit ihr dann ab Mitte der 90er so oft auf so Raves gegangen, vor allen Dingen im Backstage-Bereich und so. Und da lernt man halt die Leute kennen und da kriegt man noch, lernt man auch viel kennen, man geht mal zum Deutschen Dance Award oder so, auch unglaublich trashige Veranstaltung. Und da braucht man, das ist so toll, das ist so spezifisch, auch so speziell. Also auch das Tolle an solchen Phänomenen, ja wie beim Punk ja damals auch, dass einfach alle mitmachen können. Niemand sagt irgendwie, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, warst du auf der Musikschule, was hast du denn vorher gemacht? Also nein, jeder kann mitkommen, als wenn es gerade erfunden hätte. Und das finde ich immer toll, und deshalb ist es auch für mich ein großes Vergnügen gewesen, mich damit zu beschäftigen. Eigentlich viel angenehmer auch. Ich hatte keine Lust, über Rockmusik direkt so zu schreiben, jeweils in diesem Moment nicht. Weil ich da viel zu nah selber dran stecke und dann kriegt sowas Bekenntnishaftes und so, das finde ich gar nicht so gut.
Und die ganzen Feste, die da abgegangen sind, die ganzen Feiern, die müssen schon sehr speziell gewesen sein, wie Sie das beschreiben.
Ja, immer die Partys. Das darf man nicht vergessen. Da war ja eigentlich jeder Rockmusiker, der einigermaßen bei Trost war, total neidisch. Also ich meine, stimmt ja, was der Ferdi irgendwann sagte, sagt dieser Rockmusiker, die sind doch alle nur noch Tierschützer und Vegetarier. Die machen doch überhaupt keine Partys mehr. Die gehen auf die Bühne und danach werden sie wieder ins Bett gelegt, ja. Und da ist natürlich was dran gewesen, die richtig mega, also das hat auch was mit dem Alter zu tun. Also als die richtigen Mega-Partys waren einfach im Dance, im Elektrobereich zugange, also vor allen Dingen im Techno, im größeren Rave-Rahmen waren einfach die guten Partys. Das war einfach so. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Da bin ich auch gern mitgegangen und so. Das fand ich lustig.
Kapitel 76. Rosa. Als ich schließlich oben ankam, war es etwa 3 Uhr. Und die Bum-Bum-Lounge nicht die einzige, der das Bier ausgegangen war. Die Magnetic-Lounge war so voll, dass ich die Leute beiseite schieben musste, um hineinzukommen. Ich entdeckte Werner und Schöpfi und Raimund und Ferdi und winkte ihnen zu, während ich mich durch das Gedränge schob und dabei mit Bier bekleckert wurde, denn es war so voll, dass die Leute ihre Becher oft hoch über den Köpfen hielten, wodurch es unaufhörlich Bier regnete, wenn man durch sie hindurch pflügte. Ich fand Rosa in einer hinteren Ecke. Sie stand dort mit einem Bier und nippte daran, und als sie mich kommen sah, lächelte sie und winkte mit einer Hand. »Du hast nichts zu trinken«, sagte sie, als ich bei ihr war. »Nein«, sagte ich, »kein Bier für mich. Ich darf doch keins.« »Das hier ist mit Koks«, sagt Ferdi, sagte sie und zeigte auf ihren Becher. »Hat er mir geschenkt. Da glaube ich aber kein Wort von.« »Ja, das ist Ferdis Ding«, sagte ich. »Das hat er früher schon immer gemacht.« »Ich bin erst um 6 Uhr mit Auflegen dran. Ich wollte mich eigentlich vorher noch mal hinlegen, aber irgendwie geht das nicht«, sagte sie. »Ich kann hier irgendwie nicht weggehen.« »Ich weiß«, sagte ich. »Ich war gerade im Hotel, aber ich konnte nicht schlafen. Das geht nicht, wenn man die Musik noch durch die Wände hört. Nicht, weil sie so laut ist, sondern weil sie da ist und man das hört und dann will man dabei sein.« »Irgend sowas«, sagte sie. »Wo sollst du denn um 6 Uhr auflegen?«, fragte ich. »Halle 4«, sagte sie. »Keine Ahnung, wo das ist.« »Ich weiß das«, sagte ich. »Ich war da schon mit Anja und Dubi. Ich kann dich hinbringen.« »Das ist aber noch ein paar Stunden hin«, sagte sie. »Wie sollen wir das so lange durchhalten?« »Keine Ahnung.« Hinter mir war die Fensterfront und Rosa schaute jetzt an mir vorbei und hinaus in die Halle. »Das sieht toll aus«, sagte sie. »Ja«, sagte ich. Sie schob eins von den Fenstern auf und wir stellten uns nebeneinander und schauten zusammen raus. Das Bum-Bum, das hereinkam, wehte uns die Haare zurück. »Ich muss dich mal was fragen«, rief ich in ihr Ohr. Sie nickte. »Ich muss mir jetzt überlegen, ob ich in Hamburg bleibe oder nach Berlin ziehen soll, okay?« »Ja klar, und das ist die Frage?« »Ja, nein, also die Frage ist...« Ich wusste nicht, wie ich sagen sollte. »Die Frage ist...« Rosa guckte mich neugierig an, sagte aber nichts. »Die Frage ist...« rief ich hilflos gegen das Bum-Bum an. Rosa schob das Fenster zu. »Ich finde, jetzt solltest du aber schon mal sagen, was die Frage ist«, sagte sie. »Also die Frage ist, wenn ich nach Berlin gehen würde, würdest du das gut finden?« »Ja.« »Also du würdest dann nicht etwa denken, dass...« »Nein.« Rosa steckte sich eine Zigarette an, zog einmal daran und hielt sie mir hin. »Hier, rauchen darfst du ja wohl.« »Ja, danke.« Sie steckte sich eine für sich selbst an. »Ich meine«, fing ich wieder an, »schon klar«, sagte sie, »alles okay.« Wir rauchten eine Zeit lang und dann sagte sie, »vielleicht sollten wir noch ein bisschen ins Hotel gehen«, sagte sie. »6 Uhr ist noch so lange hin.« »Ja klar«, sagte ich. »Weißt du den Weg zum Hotel? Ich habe ihn vergessen.« »Ja, erstmal müssen wir raus hier.« »Das hätte ich auch noch gewusst.« Wir gingen hinaus und auf der Treppe nach unten nahm sie mich an der Hand. »Ich habe Angst vor dem Gewühl da«, sagte sie und zeigte auf den Ringstrom, »dass ich dich da verliere. Ich weiß ja den Weg nicht.« »Eigentlich wäre es nur ein Stück rechts herum und dann gleich in den rosa Tunnel«, sagte ich. »Aber einfacher ist es wahrscheinlich mit dem Strom, also links herum und dann einmal fast ganz um die Halle.« »Das kommt mir bescheuert vor«, sagte sie. Wir waren unten angekommen und sie preschte vor und zog mich rechts herum und gegen den Strom der Leute und drängelte sich mit mir im Schlepptau da durch, aber niemand schimpfte oder wehrte sich, als er von Rosa beiseite geschoben wurde. Die meisten Leute machten sogar von selber Platz. »Mit dir macht das Spaß«, sagte sie und drehte sich dabei zu mir um. »Du bist so groß und stark, da haben die alle Angst vor.« »Glaube ich nicht«, sagte ich, »ich sehe doch so harmlos aus.« »Harmlos am Arsch«, sagte sie und dann kamen wir an den Tunnel. »Hier geht's zum Fluxi«, sagte ich, und wir machten eine kurze Pause. in der sie mich gegen die rosa gestrichene Fluxi-Tunnelwand schob und küsste. »Gehen wir zu dir oder zu mir?« fragte sie. »Die Zimmer im Fluxi sind alle gleich gut«, sagte ich. »Dann gehen wir zu mir«, sagte sie. »Ich habe einen Wecker dabei.«
Wann reizt sie eine Figur, dass sie über sie schreiben? Was muss diese Figur alles mitbringen?
Ja, so was Zwiespältiges, also sowas Mehrdeutiges, Rätselhaftes. Denn nur dann können dauernd Dinge auch passieren, mit denen man auch selber nicht gerechnet hat. Man darf meiner Ansicht nach, also ich darf jedenfalls beim Romanschreiben nicht so sehr Kontrollfreak sein. Ich darf mich nicht schon von vornherein auf zu viele Einzelheiten festlegen, sondern ich habe eine sehr grobe Handlung, die ich habe, und erfinde auch die Figuren nach und nach. Die wachsen so rein in die Romane, so wie ich sie gerade brauche, oder manchmal auch ein paar mehr, als ich brauche, einfach nur, damit sie da sind. Und plötzlich tun die Dinge, für die hatte ich die gar nicht auf der Rechnung. Plötzlich passieren Dinge und werden Dinge gesagt. Und das hängt auch damit zusammen, dass eben diese Figuren alle ein bisschen rätselhaft sind und alle sozusagen auch noch irgendwo einen Kern haben, den nicht mal ich richtig durchschaue. Ja, das ist ja das, wir finden Leute ja nicht interessant, wenn wir einfach alle schon über sie wissen und wissen, wie sie auf die ganzen Sachen reagieren werden. Abgesehen davon, dass es solche Menschen gar nicht gibt. Wir wissen nie alles über Menschen. Wir werden nie uns sicher sein können, wie sie auf irgendwas reagieren. So eindimensional ist niemand. Aber das ist wichtig, glaube ich, dass diese Leute was Abgründiges haben. Nehmen wir nur Frank Lehmann, um einfach mal über einen anderen zu reden. Da sieht man einfach, dass das jemand ist, der einerseits was unglaublich Bürokratisches haben kann in seinem Denken. Der also unglaublich so versucht, die Welt sozusagen so einzukasteln und so weiter. Der dann aber selber irgendwann ehrlich genug ist, zu sich selber zu merken, wenn er damit völlig scheitert, was eigentlich jedes Mal ist, wenn er sich vorher irgendwas genau überlegt hat, dass er aber gleichzeitig auch jemand ist, der selbst, wenn er das nicht merkte, sich einfach daran langweilen würde irgendwann. Also sozusagen sich oft unbewusst oder unterbewusst selbst aus den Dingen wieder rausarbeitet, also sich zwingt, Dinge zu verlassen. Also nicht die Bundeswehr verweigert, angeblich, weil er es vergessen hat, in Wirklichkeit aber wahrscheinlich, weil er irgendwas suchte, was von außen kommt und ihn aus der Welt rausnimmt, weil er selber zu träge ist. Also dieses Zweideutige, ja, dass man nie genau weiß, was ist davon eigentlich Absicht, was ist Versehen gewesen, was ist Paddeligkeit, was ist Berechnung, was ist, wo sie auch hinterhältig sind teilweise. Also von wem hat ja teilweise auch so hinterhältige Seiten. Ne? Er kann, was ist, so ein Sacktreter, nicht? Also beißt einen in den Daumen, ja, wenn der sich mit ihm prügelt, weil dann gewinnt er. So. Also, Leute, die also mit überraschenden Dingen um die Ecke kommen, oder kommen könnten jedenfalls. Das interessiert mich. Denn sonst langweilt man sich zu schnell. Man kann nicht anderthalb Jahre mit Romanfiguren leben, die wie so zweidimensionale Pappkameraden so durch die Kulissen geschoben werden, weil sie eigentlich nur für bestimmte Prinzipien stehen und keine wirklich ausgefeilte Individualität haben. Was sie aber meiner Ansicht nach brauchen.
Das heißt, Sie lassen sich leiten von den Figuren, wenn Sie schreiben?
Eigentlich schon. Also von der grundsätzlichen Idee. Es gibt Dinge, die sollen passieren. Ja, und dann lasse ich diese Figuren darin agieren. Und im Laufe eines Romans lernt man sie ja immer mehr kennen. Auch die Vergangenheit Karl Schmitz, von der wir ja vorher ganz wenig wussten, entrollt sich ja langsam so vor unseren Augen in diesem Roman. Und zwar immer da, weil er ja selber erzählt, wo er Dinge vergleicht mit Dingen aus seiner Vergangenheit.
Was interessiert Sie auf der ästhetischen Seite? Ich habe das Gefühl, Sie haben diese Umgangssprache, aber die ist doch ziemlich gedrechselt. Was ist Ihnen wichtig diesbezüglich?
Naja, das Interessante ist, dass die Leute ja selber ihre Sprache auch drechseln, weil es ja im Grunde genommen genauso nicht nur eine Ausdrucksform, nicht nur dafür da ist, dass man irgendwas sagt, dass man also die direkte Bedeutung der Wörter, wenn man das überhaupt so sehen will, sagt, sondern die Wörter haben auch einen Klang. Das ist gerade bei den Räubern, glaube ich, auch bei diesen Leuten sehr wichtig. Wie sie miteinander reden, hat auch was zu tun mit der bestimmten Art von Sound, die sie dabei machen. Das sind alles Musiker und so. Das heißt, die überlegen sich nicht mal unbedingt, aber sie haben natürlich ein Gefühl dafür und sie haben eine bestimmte Art zu reden, auch einen bestimmten Rhythmus dabei und so weiter. Und eine bestimmte Körperhaltung auch und so, die man aber eben gar nicht beschrieben bekommt hier, die sich aber aus dem Sound dessen und dem Rhythmus, der Melodie, die sie singen sozusagen, wenn sie da so einen Quatsch erzählen. Und oft ist es ja auch, sieht es erstmal aus wie Quatsch, aber im Grunde genommen erzählen sie dabei sehr viel über sich. Auch durch die Art, wie es klingt, ja. Das ist für mich jetzt wichtig, ich mache gerade diese Lesung und da stelle ich schon fest, dass die Räver natürlich auch wie alle so, wie soll ich sagen, so Peer Groups natürlich auch sowas wie so eine gemeinsame Sprache entwickeln. Und so eine Art von Sound dabei und so eine Art von Lässigkeit damit sozusagen suggerieren wollen, wie sie die Dinge sagen, bestimmte Wörter, die sie benutzen, die man vielleicht vorher oder so noch nicht benutzt hat und so. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich bin großer Freund von Realismus eigentlich. Ich bin aber nicht so jemand, der sehr viel die Leute direkt beschreibt, so wie man es, glaube ich, in diesen Schreibkursen und in diesen Seminaren lernt. Also mit den ganzen Adjektiven und die Haarfarbe und die Haarlänge und die Frisur und die Nase, das hervorspringende Kinn oder was auch immer. Ich kann das nicht. Es ist mir auch egal. Was ich aber merke ist, dass es mir nicht egal ist, wie die Leute reden. Dass die, wenn sie reden, singen sie ihr Lied. Sie singen das Lied von sich selbst. Und deshalb ist es oft gar nicht, die Leute denken immer, das sind Unsinnsdialoge, stimmt aber nicht. Die haben bloß einen anderen, die haben bloß auch noch einen Subtext. Und der sagt was ganz anderes aus. Der sagt vielleicht Dinge aus wie, hey Leute, ich gehöre eigentlich auch dazu. Oder, ja, kann ja sein, dass du 15 Jahre älter bist als ich. Aber ich kann dir mal eins sagen, du bist ein Vollidiot. Aber das wird teilweise in ganz anderen Wörtern gesagt oder sozusagen auf eine ganz andere Weise. Und dadurch erkennt man dann auch die Personen. Ich glaube, dass sich bei mir die Person, das Bild der Person herstellt durch das, wie sie reden.
Ja. Lesen Sie laut beim Schreiben, dass Sie den Sound kriegen?
Nein, aber ich kann auch Noten stumm lesen und weiß, was geht.
Ja. Gibt's einen fünften Roman?
Ja, ich meine, sicher, warum nicht? Ich weiß bloß nicht, ob der jetzt... Man denkt ja, gut, es ist Carl Schmitt und natürlich, der auf gewisse Weise knüpft er an die anderen Romane an. Ich weiß nicht. Für mich bedeutet so ein offenes Ende, wie hier bei diesem Roman, das ja relativ ein bisschen offen ist. Das ist für mich komischerweise, sehe ich das nicht als Verpflichtung, dann weiterzuschreiben. Also gerade nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass eher so endgültig scheinende Dinge, wie zum Beispiel jemand kommt in die Klapsmühle, das ist eher ein Grund, weiterzuschreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, wenn ich noch einen Roman schreibe, könnte es gut sein, dass es wieder irgendwelche Figuren sind, die ich schon kenne, weil ich am ehesten Ideen kriege zu Figuren, die ich schon kenne. Auch Frank Lehmann ist ja jemand, den habe ich in der Kurzgeschichte mal sozusagen erfunden, durch Zufall eigentlich. Und in diesen ganzen Eigenschaften und Eigenheiten und so. Und dann habe ich die anderen Ideen eigentlich für die Romane eigentlich nur bekommen, dadurch, dass ich diese Figur hatte. Und deshalb denke ich mal, wenn ich weitere Romane schreibe, ist es ziemlich eher wahrscheinlich, dass ich eine Figur nehme, die ich schon kenne, also eine aus dem bisherigen Roman, als dass ich einen Roman schreibe, wo ich ganz wieder von vorne anfange, mir einen Namen ausdenke und einen Beruf und Dings. Das, nur wenn ich jetzt eine sehr, sehr starke Idee hätte, die nicht an so eine spezielle Figur geknüpft ist, was ich aber bisher noch nicht hatte. Ich habe meine Ideen immer mit den Figuren gehabt, ja.
Und was ist mit Carl Schmitt dann 5 Jahre später?
Ja, wenn man das wüsste. Also das Interessante ist ja, das haben mich ja bei Herr Lehmann immer die Leute gefragt, was wird denn jetzt aus dem Frank Lehmann? Was ich also eben, wie gesagt, also gar nicht so die dringliche Frage fand, weil mir kam das ziemlich klar vor, ja, am Ende dieses Buches, wie er drauf ist. Mir war ziemlich klar, dass so einer kommt immer irgendwie durch. Aber mich hat immer mehr interessiert, was war das Carl Schmitt? Denn der hatte ja nun wirklich, da sah es ja nun wirklich zappenduster aus und vor allem eben dieses Unbefriedigende, ist das Leben jetzt wirklich vorbei, wenn man in der Klapsmühle ist, ja.
Ich habe das Gefühl, der kriegt die Kurve.
Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall, weil man das ja auch möchte. Er ist ja als jemand, den man dann doch irgendwie lieb gewinnt. Und dann möchte man schon dem wünschen, dass er es irgendwie schafft. Ja.
Sven Regener. Sein aktuelles Buch heißt Magical Mystery oder Die Rückkehr des Carl Schmitt und ist bei Galliani Berlin erschienen. Die Ausschnitte, die wir gehört haben, stammen aus dem gleichnamigen Hörbuch von Tacheles. Mehr von und über Sven Regener hören Sie dann in der Sendung Buchzeichen, und zwar am Sonntagnachmittag um 14 Uhr auf Radio SRF 1. Ebenfalls am Sonntag ist Sven Regener live in Zürich zu Gast. Er liest aus seinem neuen Roman im Schauspielhaus um 19 Uhr. Das war Reflexe auf SRF 2 Kultur. Sie hörten eine Sendung von Michael Lüsier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.